ARD Sounds.
Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Eine laue Sommernacht. Ich spaziere mit meiner 3 Monate alten Tochter in der Babytrage durchs Viertel und werde seit ewigen 20 Minuten angeschrien. Das Baby will nicht einschlafen. Und ich würde gern mal wieder so richtig schlafen. Meine Freunde sind irgendwo in der Stadt unterwegs. Klar, ist ja Wochenende. Und ich frage mich, wie kam ich eigentlich auf die Idee, ein Kind zu wollen? Habe ich nicht vor ein paar Jahren meine Freiheit über alles geschätzt? Habe es geliebt, spontan zu sein und war mehr unterwegs als zu Hause? Jetzt, mit 33, trage ich statt der Fackel der Freiheit volle Windeln durch die Gegend. Dass mich hier niemand falsch versteht. Ich liebe mein Baby über alles und habe noch keine Sekunde bereut, Vater geworden zu sein. Und ich wollte das auch genauso. Aber mich interessiert plötzlich, ganz neutral. Warum eigentlich? Habe ich das gewollt, weil man das halt so macht, weil ich mir das von anderen in meinem Umfeld und natürlich von meinen Eltern abgeguckt habe? Hatte ich innere Motive? Oder ist da eine tiefere biologische Macht am Werk, eine Art Instinkt, die uns dazu treibt, uns fortzupflanzen? Woher kommt der Kinderwunsch? Ich starte meine Spurensuche im Bereich der Biologie, genauer der Evolutionsbiologie. Die befasst sich mit der Entwicklung des Lebens, die sich deswegen vollzogen hat, weil Lebewesen sich fortgepflanzt haben.
Jede Population, jede Art, alles was lebt, hängt davon ab, dass Nachwuchs produziert wird. Nachwuchs produzieren, würde ich als Evolutionsbiologe behaupten, ist eigentlich der Sinn, das ist der Grund, weshalb wir leben.
Das sagt Nico Michiels, Professor am Institut für Evolution und Ökologie an der Universität Tübingen. Kinder kriegen als Sinn des Lebens? Das würden wahrscheinlich viele Eltern und Großeltern auch so sagen. Die Biologie als Wissenschaft beobachtet natürlich nur und bewertet nicht. Aber dass Tiere und somit auch der Mensch Nachwuchs bekommen, ist für Biologen die natürlichste Sache der Welt. Axel Meyer, Professor für Zoologie und Evolutionsbiologie an der Universität Konstanz.
Aus evolutionsbiologischer Sicht sind wir natürlich ein Produkt der Evolution. Und das heißt, wie jedes andere Lebewesen oder jede andere Spezies, gehört zur evolutionären Fitness dazu, sich möglichst erfolgreich fortzupflanzen und mehr Kinder zu haben als der Nachbar oder als die konkurrierenden Organismen. Und bis vor 2, 3 Generationen war das ja bei Menschen auch ganz offensichtlich so, dass die Leute im viktorianischen England, ich weiß jetzt nicht, Darwin hatte, glaube ich, 10 oder 11 Kinder, von denen eine ganze Anzahl dann früh gestorben ist. Das war ja eben ganz typisch. Und das reflektiert dann in gewisser Weise die evolutionäre Message, die wir auch mitbekommen haben, dass wir uns eben fortpflanzen und die Gene in der nächsten Generation in höherer Frequenz repräsentiert haben als konkurrierende Organismen.
Aus Sicht der Evolutionsbiologie machen wir, wenn wir Kinder bekommen, genau das, was, ich nenne es mal, die Natur von uns verlangt. Man muss sich dessen gar nicht bewusst sein. Die Kultur und Aspekte des modernen Lebens haben sich vielleicht drüber gelegt, aber mit der evolutionsbiologischen Brille betrachtet, geht es hinter der gesellschaftlichen Hülle in erster Linie um Fortpflanzung.
Überlegen Sie mal, Männer kaufen sich teure Uhren oder einen Porsche oder einen Ferrari, wenn sie es sich leisten können. Das sind alles Statussymbole, die ökonomische Sicherheit signalisieren, die dazu führen, mehr Zugang zu Frauen zu haben. All diese Symbole von Macht, denken Sie ans Mittelalter oder früher zurück, die Art und Weise, was die Leute für Kleidung trugen und so weiter, war ja, um Macht und so weiter zu signalisieren. Und das ist nicht anders im Tierreich. Die Mähne des männlichen Löwens ist ein Schutz gegen die Krallen, gegen der anderen männlichen Löwen, gegen die sie sich bis aufs Blut und den Tod bekämpfen, um Zugang zu Weibchen zu haben.
Was ich mich aber frage, der Löwe mit seinen Krallen und der Alphamann mit seinem Ferrari, will der sich wirklich fortpflanzen oder will der einfach in erster Linie Sex haben? Aus evolutionsbiologischer Sicht macht es da keinen Sinn zu unterscheiden, weil im Tierreich Geschlechtsverkehr und sich fortpflanzen quasi gleichbedeutend sind. Aber bei uns Menschen ist das nicht mehr so, seit wir verhüten können. Es könnte also genauso gut sein, dass es nur den Sexualtrieb gibt und Nachwuchs halt immer schon das Nebenprodukt davon war, dass sich im Tierreich quasi nebenbei fortgepflanzt wird, aufgrund der Suche nach Sex. Fakt ist, seit wir uns für oder gegen Kinder entscheiden können, bekommen wir im Westen immer weniger. Die Kinderquote pro Frau liegt in Deutschland derzeit bei historisch niedrigen 1,32. Das würde längst nicht reichen, um die Population zu erhalten.
Aus evolutionsbiologischer Sicht haben wir seit 2-3 Generationen nicht mehr das getan, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Es gibt aus meiner Sicht viele Erklärungsansätze aus der Evolutionsbiologie, die erstmal sehr viel Sinn machen und sich mit den Beobachtungen im Alltag sehr gut decken. Aber ich bin natürlich nicht dumm genug zu sagen, Kultur spielt keine Rolle.
Liegt die Antwort also eher im Bereich Kultur und Gesellschaft? Aus Sicht der Soziologie ist klar, biologische Zwänge sind nicht der Grund, warum Menschen Kinder bekommen, sagt Thorsten Benkel, akademischer Oberrat für Soziologie an der Universität Passau.
Es gibt keinen Fortpflanzungstrieb an sich, das sehen Sie ja sehr schön daran. Es gibt Berufsgruppen, die keine Kinder haben, also klassisch wäre der katholische Priester. Früher gab es die Nonne, den Mönch, die sind heute nicht mehr so präsent. Aber auch andere Menschen, die vor allem auch in anderen Kulturen problemlos ohne Fortpflanzung leben wollen. Oder auch diese jungen Leute, die also wirklich, wenn sie in die Zukunft schauen, sagen, nee, die Verantwortung für ein Kind will ich einfach nicht übernehmen. Für die ist das in dem Moment auch völlig undenkbar. Und wenn man denen sagen würde, aber ihr habt doch einen Fortpflanzungstrieb, dann würden die sagen, nee, habe ich nicht. Faktisch wäre ein Trieb etwas, wogegen ich mich gar nicht wehren kann. Also was mich körperlich überwältigt, biologisch, psychologisch. Und das ist Kinderkriegen sicherlich nicht.
Soziologisch gesehen ist sowas wie ein Kinderwunsch ein Phänomen der Moderne. Weil wir eben durch moderne Verhütung, Sexualität und Fortpflanzung voneinander getrennt haben. Früher hatte man die Wahl nicht. Menschen haben zum einen Kinder einfach bekommen und zum anderen haben sie auch gebraucht, als Arbeitskraft und Altersvorsorge.
Das war früher auch der Grund, warum, also ich sage jetzt mal im Hochmittelalter, Menschen sehr viele Kinder bekommen haben. Da war das nicht selten, 20 Kinder pro Mutter fast schon. Viele starben bei der Geburt natürlich. Also das hatte so einen volkswirtschaftlichen Faktor, der in einer vermögenden, hochentwickelten Gesellschaft immer schwächer wird, was natürlich die Zahl der Kinder dann wiederum reduziert.
Ein Kennzeichen unserer modernen Gesellschaft. Lebensentwürfe sind unterschiedlich, vielschichtig und fluide. Die Soziologie kann nicht wirklich Theorien ableiten, wann jetzt der Einzelne ein Kind bekommen will oder wird, sagt Nicole Hiekel, die am Max-Planck-Institut für demografische Forschung eine Forschungsgruppe zum Thema Geschlechterungleichheiten und Fertilität leitet.
Sie müssen natürlich dabei beachten, wir Forscher sitzen ja nicht in den Köpfen, nicht mal in den Schlafzimmern der Leute. Wir forschen mit dem, was sie uns berichten. Und wenn ich jetzt einfach das für bare Münze nehme, was die Leute in den Surveys erzählen, dann sind die Gründe sehr divers. Und es gibt auch keinen objektiven Maßstab, die Anzahl von Quadratmetern ist groß genug, um eine Familie zu gründen. Sondern es ist natürlich wie so vieles in diesem Bereich total subjektiv.
Was man in der Forschung machen kann? Leute fragen, ob sie Kinder bekommen wollen. Aber wer weiß schon, was in 10 Jahren ist und was man dann für Präferenzen hat? Ich war ja selber von mir überrascht. Mit 18 habe ich felsenfest behauptet, keine eigenen Kinder zu wollen. Nicole Hiekel wundert das nicht.
Also das, was Sie da an sich beobachten, das würde sich in der Forschung auch ganz gut decken. Nämlich, dass Kinderwünsche eigentlich keine fertigen Präferenzen sind, mit denen wir auf die Welt kommen oder die Menschen schon ganz früh und vor allem ganz stabil in sich tragen, sondern wir Soziologen beschreiben das, dass sie sich im Lebenslauf entwickeln.
Ob sich ein Kinderwunsch entwickelt, das hänge von vielen Aspekten ab. Zum Beispiel der kulturellen Prägung oder dem Umfeld und der Familie. Aus Erhebungen lässt sich ablesen, welche Faktoren den Wunsch nach Nachwuchs wahrscheinlicher machen.
Also für viele wird die Frage eigentlich erst konkret, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und die sind natürlich kulturell verschieden. Also wir würden jetzt mal sagen, eine stabile Partnerschaft ist für viele überhaupt erstmal eine Voraussetzung, wo man über sowas nachdenkt. Gefühl von beruflicher, finanzieller, materieller Sicherheit, passender Wohnort oder eine Wohnung, die groß genug ist. Ein bisschen weniger Evidenz, aber auch Evidenz gibt es dafür, dass es auch was ausmacht, ob Leute um einen herum Kinder bekommen. Das ist einfach dieser Einfluss von sozialen Netzwerken. Dann gibt es natürlich auch noch so eine, würde ich mal sagen, so eine soziobiologische Komponente, nämlich die Wahrnehmung, dass man jetzt irgendwie in ein Alter kommt, wo vielleicht das Zeitfenster endlich wird. Das spielt natürlich für Frauen eine etwas wichtigere Rolle als für Männer, dass man einfach denkt, also jetzt würde das so passen. Und gerade bei jungen Erwachsenen sehen wir aber häufig und auch häufiger eine gewisse Ambivalenz. Ne? Also dass man weder ein klares Ja noch ein klares Nein sieht, sondern so ein Ja, vielleicht, später, unter bestimmten Bedingungen.
Ein weiterer Faktor ist die Vergangenheit, sagt Paula Irene Villa-Braslavski, Soziologieprofessorin an der LMU München.
Ich glaube, ganz zentral ist schon auch die eigene Erfahrung der eigenen Kindheit, was auch immer das heißt. Also es kann ja genau die Erfahrung sein, zu sagen, ich will auf gar keinen Fall einem Kind sowas Schlimmes eventuell antun wie Familie, wie ich das erlebt habe oder so. Es kann aber auch eine sehr glückliche Erinnerung sein. Es kann auch sein, ja, meine Kindheit war glücklich, aber ich will was anderes.
Also meine Kindheit war auf jeden Fall glücklich. Und die Vorstellung, dass auf meine Tochter genauso schöne Jahre warten, finde ich schon gut. Zu den anderen Faktoren? Verheiratet bin ich nicht, aber mit meiner Partnerin lange zusammen. Und es stimmt auch, dass der Gedanke an Kinder realer wurde, seit wir zusammen wohnen und nicht mehr in WG-Zimmern. Aber woher kam der Gedanke? Wären wir von selbst drauf gekommen, Eltern zu werden, wenn wir noch nie von der Möglichkeit dazu gehört hätten? Unmöglich zu sagen, weil wir ja mit dem Prinzip Eltern und Familie aufgewachsen sind. Schon Kindergartenkinder spielen, Vater, Mutter, Kind. Und praktisch jede Zivilisation oder Religion befürwortet oder fordert sogar, dass Menschen Kinder bekommen. Seid fruchtbar und vermehrt euch, heißt es zum Beispiel im Alten Testament. Evolutionsbiologe Nico Michiels wundert sich darüber nicht.
Eine Gesellschaft kollabiert natürlich, wenn die Gesellschaft behaupten würde, es wäre besser, jetzt keine Kinder mehr zu haben. Dann verschwindet diese Gesellschaft. Also dann gibt es Selektion auf der Gesellschaftsebene. Gesellschaften, die familienfreundlich sind, werden, das ist 100% vorhersagbar, viel länger überleben als Gesellschaften oder Kulturen, die familienfeindlich sind.
Menschen haben auch Kinder bekommen, weil es von ihnen erwartet wurde. Adelsgeschlechter und auch Bürgerfamilien brauchten Erben und Nachkommen. Den gesellschaftlichen Druck haben in erster Linie Frauen abbekommen. Das ist noch heute so, sagt die Sozialwissenschaftlerin Claudia Rahnfeld.
Gesellschaftshistorisch kann man sehen, dass es schon immer sozusagen die Aufgabe von Frauen war, sich um Kinder, um Familie zu kümmern. Und damit gewachsen ist sozusagen kulturhistorisch eben auch so eine enge Rollenverknüpfung. Die heißt heute noch, dass erfolgreiches, gutes, richtiges Frausein in der Regel verbunden ist mit so einem Muttersein. Und damit verbunden auch noch dieser große Mythos, natürlich entwickelt eine gesunde Frau irgendwann die Idee, dass sie Kinder will. Für Männer bleibt es relativ sanktionsfrei sozial, wenn sie sagen, ich will nicht oder ich kann es mir nicht vorstellen. Und Männer müssen sich dafür auch nicht rechtfertigen. Das ist dann eben der Lebemann oder der Gestalter oder was weiß ich, während auf Frauen wirklich so ein Rechtfertigungsdruck liegt.
Claudia Rahnfeld forscht an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach zu gewollter Kinderlosigkeit. Ein kaum untersuchtes Feld, auch weil man so lange davon ausging, dass mit einer Frau, die keine Kinder will, etwas nicht stimmen muss.
Also wir wissen nicht ganz genau, zumindest was den weiblichen Körper betrifft, was tatsächlich den Kinderwunsch ausmacht. Und das macht dieses Phänomen, beispielsweise der gewollten Kinderlosigkeit, auch so spektakulär. Weil diese Frauen beispielsweise sagen, ich habe einfach nie einen Kinderwunsch gehabt. Also sozusagen, sie sagen biologisch, das gehört nicht zu mir, das fühle ich nicht, das spüre ich nicht. Es gibt Biologen bzw. Neurowissenschaftler, die davon ausgehen, dass das möglicherweise genetische Anteile hat, aber wir wissen das einfach noch nicht so genau. Und diese Frauen begehren eben auch gegen die kulturellen Maßstäbe auf, dass Frausein und Mutterschaft einfach noch sehr eng verknüpft ist in unserer Gesellschaft.
Fehlt manchen Menschen einfach das Kindergehen? Wie in so vielen Bereichen lässt sich auch beim Kinderwunsch nicht sagen, welchen Anteil die Genetik hat und welchen die Erfahrungen, die wir im Laufe eines Lebens machen. Was man aber erforschen kann, sind die Gründe, die Menschen angeben, warum sie Kinder bekommen haben.
Da zeigt sich, dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen das in den letzten Jahrzehnten zunehmend sehr, sehr emotional geworden ist. Also die letzte Männerstudie beispielsweise, die wir durchgeführt haben, hat gezeigt, dass Männer eigentlich, wenn sie nach ihren Motiven befragt werden, warum sie Kinder wollen, ausschließlich emotionale Motive nennen, wie Kinder machen das Leben erfüllter und schenken Freude. Durch Kinder sieht man die Welt nochmal ganz neu oder man gibt von sich eben was weiter und übernimmt Verantwortung für einen anderen Menschen. Also zutiefst emotional. Und Motive, die man noch Anfang des letzten Jahrhunderts beobachten konnte, also die sehr rational waren, dass es eine Unterstützung im Alter gibt, dass man einen Familienbetrieb übernimmt oder was weiß ich, dass es ein gesellschaftliches Ansehen gibt oder praktische Hilfe, sowas hat heute keine Bedeutung mehr.
Also bei mir waren das auf jeden Fall emotionale Gründe, die da plötzlich aufgetaucht sind. Ich habe mir so mit Anfang 30 gedacht, wow, Jetzt werden meine Freunde und ich nur noch älter und schrumpeliger. Meine Eltern sind bald Rentner und brauchen irgendwann Hilfe. Wie schön wäre das, wenn inmitten dieses Verfalls plötzlich wieder etwas wächst, wenn da ein neues Leben blüht. Wäre es nicht fabelhaft, wenn meine Oma noch zur Uroma würde und ein Kinderlächeln im Winter ihres Lebens noch ein bisschen Sonne reinstrahlen lässt? Der Psychoanalytiker Erik Eriksson hat sich über solche Motive Gedanken gemacht. In seinem zusammen mit seiner Frau entwickelten Stufenmodell beschreibt er die psychosoziale Entwicklung des Menschen. 8 Stufen sind es vom Säugling zum Greis. Jeder hat ihre eigene Herausforderung. Im 7. Stadium geht es dem Menschen nach Eriksson um Generativität, um das innere Bedürfnis, sich um zukünftige Generationen zu kümmern. Ein anderer Ausdruck für dieses Motiv ist symbolische Unsterblichkeit.
Ich gebe etwas von mir weiter und habe das Gefühl, die Todesangst, die uns ja alle mal mehr und mal weniger umtreibt, die wird damit so ein bisschen überwunden, im Sinne von, ich gebe was weiter und etwas von mir lebt in jedem Fall weiter. Das ist ja, ich glaube auch für Menschen, die sich gegen Kinder entschieden haben, bewusst auch ein Punkt, der nicht ganz so einfach ist und der dann anders überwunden wird. Man hinterlässt dann eben andere Dinge in der Welt, ne? Aber ich glaube, diese intergenerative Idee, ich hinterlasse was, die ist für Menschen ganz, ganz wichtig.
Obwohl wir in einer individualisierten Gesellschaft leben, denken Menschen über sich selbst hinaus. Laut einem Bericht des Bildungsministeriums geben 90% der befragten Männer unter 30 Jahren an, bestimmt oder vielleicht irgendwann Kinder bekommen zu wollen. Die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim hätte sogar gesagt, gerade weil wir so individualisiert sind, wollen Menschen Kinder. In der modernen Gesellschaft, in der so vieles immer unverbindlicher wird, wo wir unseren Wohnort, unseren Lebensentwurf, unsere Beziehung frei aussuchen und wechseln können. Gerade da entsteht die Sehnsucht nach dieser einen verbindlichen Sache.
Die Beziehung zum Kind ist sozusagen die letzte unaufkündbare Bindung. Ja, also die meisten Beziehungen sind heutzutage kurzlebig und aufkündbar, aber die Beziehung zum eigenen Kind nicht.
Sagt die Psychologin Heike Stammer, Professorin an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Sie sieht einen Schlüssel in der Frage, warum Menschen Kinder wollen, in der psychologischen Bindungstheorie.
Die Bindungstheorie also sagt halt, Bindung ist ein unsichtbares Band zu dem Kind über Raum und Zeit hinweg. Da sage ich in meinem Unterricht immer, dass ich den jungen Menschen da auch sage, wenn es ihnen schlecht geht, wem rufen sie an? Und dann kann ich ihnen sagen, 80% sagen, meiner Mama. Also für einen Menschen so eine Bedeutung zu haben, das ist auch was ganz Besonderes.
Die Bindungstheorie untersucht vor allem die Beziehung zwischen Neugeborenen und Kleinkindern mit ihren Eltern. Und hier kommt wieder die Biologie ins Spiel. Denn nach der Bindungstheorie haben Menschen ein angeborenes Bedürfnis, intensive Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen. Klar, der Säugling könnte anders gar nicht überleben. Aber auch umgekehrt scheint da etwas in uns Erwachsenen angelegt zu sein, das uns den Umgang mit Babys irgendwie nahelegt.
Wenn man ein kleines Kind sieht und es nicht gerade schreit wie am Spieß, ja, dann ist es etwas, was einem Freude macht. Ja? Also in meinen Vorlesungen, um das zu demonstrieren, zeige ich immer einen kleinen Film von einem lachenden Kind, ja, so, das so ganz herzlich lacht und sofort im ganzen Vorlesungssaal zaubert es ein Lächeln ins Gesicht.
Das Kindchenschema macht Babys unwiderstehlich süß. Und elterliche Bindungshormone verstärken die einzigartige emotionale Beziehung zum Kind. Ob wir jetzt aus einem biologischen Instinkt heraus oder aus ganz freien Stücken mit eigenen Motiven ein Kind bekommen. Wenn es da ist, greifen biologische Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir den Nachwuchs auch gut finden. Es mache auch überhaupt keinen Sinn, Biologie und Kultur strikt zu trennen, sagt Soziologieprofessorin Paula Irene Villa-Braslavski.
Grundsätzlich aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive sind wir von Natur aus soziale Wesen oder anders gesagt Sozialität, also in Gesellschaft zu leben, ist unsere Natur. Man kann nicht Natur und Gesellschaft oder Natürlichkeit und Kultur oder so gegeneinander stellen, sondern sie sind immer schon auch miteinander verflochten und bringen einander hervor. Also es ist wirklich Teil unserer Natur, gesellschaftlich zu sein.
Einig sind sich die Evolutionsbiologie und die Soziologie auch darin, dass die Menschheit, solange es sie gibt, sich auch fortpflanzen wird. Soziologe Thorsten Denkel.
Es gab ja nie eine Generation, die keine Kinder hatte. Kinderkriegen ist eine Kulturleistung per se. Aber selbst da, also wenn wir in die tiefe Urzeit zurückgehen, als Menschen das noch nicht wussten, wie das alles geht, gab es auch immer Kinder. Aber an und für sich jetzt Vater oder Mutter sein oder Familie sein, das sind ja herkömmliche Konzepte, die die Menschheit immer schon begleitet haben. Wir werden nicht aussterben. Also da bin ich sicher, man wird vielleicht eben die Gesellschaft irgendwann anders strukturieren müssen, wenn Gesellschaften oder wenn Kulturen immer weniger Kinder bekommen. Aber hochentwickelte Gesellschaften kriegen das auch hin.
Die Frage, was letztlich in uns auslöst, ein Kind zu wollen, wird wohl nie ganz gelöst werden. Ich kann jedenfalls sagen, sobald ein Kind erstmal auf der Welt ist, sind viele Fragen gar nicht mehr so wichtig. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss eine Windel wechseln gehen.
Wieso wollen Menschen Kinder? Dominik Kalus hat festgestellt, dass diese Frage gar nicht einfach zu beantworten ist. Viele weitere Radio-Wissen-Sendungen zum Thema Kindheit, Erziehung und zum Zusammenspiel von Biologie und Kultur finden Sie in ARD Sounds. Links zu einigen Hörtipps gibt's wie immer in den Shownotes.